Herzlich willkommen zum EcoPlus JungforscherInnen Kalender-Pickcast. Mein Name ist Jürgen Adelmann. In unserer heutigen Folge begrüße ich Elmar Schmalz vom Bundesamt für Wasserwirtschaft am Institut für Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt in Petzenkirchen. Elmar ist Jahrgang 1987 und sein Weg ins Mostviertel war ein weiter. Er wurde nämlich in Arad in Rumänien geboren und trotzdem habe ich im Vorgespräch einen schwäbischen Dialekteinschlag herausgehört. Ich finde, da ergibt sich die erste Frage quasi von selbst, nämlich jene nach Elmars bisherigen Lebensweg.
Hallo, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Wie du eh schon meintest, ich bin in Arad geboren. Ich bin Banater Schwabe. Meine Eltern sind dann mit mir nach Deutschland ausgewandert. Da war ich ein halbes Jahr, also noch ein kleines Baby. Habe dann dort die Schullaufbahn gemacht, also in Südwestdeutschland, in Reutlingen. Habe dann mit Studieren angefangen in Tübingen, also Universität Tübingen, mit Geografie und im Master dann ein Studium, das heißt Landschaftssystemforschung oder Landscape System Science. Das ist im Prinzip physische Geografie. Und 2015 hat es mich dann nach Wien verschlagen. Dort habe ich dann das Doktorat gemacht im selben Fachbereich. Und seit mittlerweile 4 Jahren bin ich jetzt in Petzenkirchen beim Bundesamt für Wasserwirtschaft.
War das auch dein Berufswunsch als Kind? Also Kinder haben ja meistens die Berufswünsche, sie wollen Detektiv werden oder Polizist oder Astronaut. Wie war es bei dir?
Also ich hatte auch viele Berufswünsche, die Kinder halt so haben. Beispielsweise Feuerwehrmann oder Tierarzt. Aber ein Berufswunsch, der hat sich relativ stark ausgeprägt, das ist eigentlich ganz lustig, das war durch diesen Film Jurassic Park. Da wollte ich früher Dinosaurierforscher werden und das auch für relativ lange Zeit auch.
Ja. Dein Fachgebiet sind die hydrologischen Prozesse, vor allem die Bodenerosion. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen und erzählen, worum es da konkret geht?
Ja, also Bodenerosion ist der Abtrag von Bodenmaterial durch Wasser oder Wind. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit der Wassererosion. Also die wird dadurch hervorgerufen, dass es halt regnet und relativ ergiebig regnet und das Wasser nach einer gewissen Zeit zum Beispiel nicht in den Boden infiltrieren oder versickern kann. Dadurch staut sich das Wasser an der Oberfläche und fließt ab. Und durch dieses Abfließen hat das Wasser natürlich eine gewisse Energie, wir nennen das Transportkapazität, und kann Bodenpartikel oder Partikel aus dem Bodengefüge herauslösen. Und das bezeichnen wir als Bodenerosion.
Und du beschäftigst dich vor allem damit, wie man es verhindern kann. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie geht das? Lässt man einfach ein wenig Unkraut wachsen und dann richtet die Natur das quasi von alleine?
Unkraut wäre natürlich eine Idee. Also generell Pflanzenbewuchs hilft sehr stark beim Verhindern von Bodenerosion. Natürlich ist es aus einer landwirtschaftlichen Sicht so, dass man das natürlich managen muss mit bestimmten Feldfrüchten. Aber da gibt es sehr, sehr gute Möglichkeiten. Also in erster Linie ist es so, dass Erosion verhindert werden kann, zu einem gewissen Grad zumindest, wenn der Boden nicht blank da liegt. Ja, also wenn Pflanzenbewuchs da ist, weil der Pflanzenbewuchs hilft zum einen, dass, die Sprengkraft der Regentropfen, die haben tatsächlich so viel Energie, dass sie schon alleine durch das Fallen und Auftreffen auf der Bodenoberfläche Bodenpartikel aus dem Gefüge herauslösen können. Und diese Bodenpartikel werden dann weiter transportiert und um das zu verhindern, helfen dann natürlich so eine Pflanzendecke, die das schon mal abdämpft. Pflanzen helfen weiters, dass das Wasser dann in den Boden gelangen kann durch Versickerung und haben weiters dann auch den Effekt, wenn es dann zu Oberflächenabfluss kommt, dadurch, dass der Boden zum Beispiel nicht mehr genug Wasser aufnehmen kann, dass die Bodenpartikel, die in dem oberflächlich abfließenden Wasser gelöst sind, dann herausgefächert werden können oder herausgefiltert eigentlich, ja. Sodass dann sauberes Wasser rauskommt. Ja, das ist halt so das Prinzip dieser Pflanzendecke.
Und ein positiver Nebeneffekt.
Ne? Genau.
Gibt es eigentlich jetzt auch schon ein Bewusstsein dafür in den Kommunen, aber vielleicht auch bei den Landwirtinnen und Landwirten, Bodenerosion aktiv zu verhindern und Bodenversiegelung zu vermeiden?
Das, was ich mitbekomme, auch so das Feedback von Landwirtschaftsvertretern und auch Lehrern in Fachschulen, dass das Thema Erosion dort viel, viel mehr jetzt eine Rolle spielt. Also das Thema ist in den Schulen auch angekommen und das finde ich super. Das, von dem, was mir gesagt wurde, vor 30, 40 Jahren hat Erosion ja nicht so eine große Rolle gespielt und das ist natürlich jetzt ein bisschen anders. Also das hat sich geändert. Und der andere Aspekt ist, dass in der Gesellschaft meiner Meinung nach auch so ein bisschen mehr dadurch, dass diese Klimawandeldebatte immer mehr Fahrt aufgenommen hat, auch solche Sachen wie Erosion immer mehr eine Rolle spielen oder mehr in den Fokus geraten, sag ich mal.
Auf einem der Bilder, die du mitgebracht hast, sieht man dich im Taucheranzug. Um was für ein Projekt handelt es sich da? Also hast du da am Grunde eines Sees oder eines Baches dann geforscht?
Ja, das ist eigentlich ganz interessant, weil das auch ein Projekt ist, das oder ein Projektvorhaben, muss man eigentlich sagen, das sich jetzt in den letzten Monaten erst entwickelt hat. Dazu muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ich versuche mich kurz zu halten. Also ein großes Thema bei uns ist Wasserrückhalt in der Landschaft. Dazu, also Erosionsschutzmaßnahmen dienen nicht nur dem Bodenschutz, sondern halt eben auch dem Wasserrückhalt. Ja, ich habe das eben gerade erläutert, so ein bisschen mit den höheren Versickerungsraten durch Pflanzen und so. Und naja, was passiert, wenn Wasser- und Bodenmaterial dann entsprechend erodiert wird? Es gelangt halt in einen sogenannten Vorfluter. Das können Gewässer sein, wie zum Beispiel Bäche, Flüsse, aber auch Karpfenteiche beispielsweise. Und Karpfenteiche haben den Effekt, dass sie halt die Einträge aus Erosion speichern können. Ja, und auch Nährstoffe, die durch die Bodenpartikel mit transportiert werden.
Das heißt, die verschlammen oder?
Genau, richtig. Es wird auch durch Zufütterung und so etwas bildet sich dann entsprechend dieser Schlamm. Also es sind nicht nur externe Einträge aus der Landwirtschaft, sondern halt auch durch Zufütterung. Aber dieser Schlamm hat eben die Funktion, dass er Nährstoffe und auch Sediment von externen Einträgen speichern kann. Und jetzt war hier mal der Gedanke, dass wir erstens das Volumen von so einer Schlammauflage in einem Teich mal bestimmen. Dazu haben wir dann eben diese Tauchgänge durchgeführt. Also zunächst einmal haben wir den abgefischten Teich, also der ist dann komplett frei von Wasser, sodass man die Schlammauflage sieht. Das haben wir beflogen mit einer Drohne. Dann haben wir die Fläche bestimmt und dann braucht man eigentlich nur noch die Tiefe und das haben wir mit den Tauchgängen gemacht. Das hat sehr gut funktioniert. Wir haben das auch versucht mit einem Echolot beispielsweise zu machen oder mit Messvorrichtungen, die vom Boot gemacht werden konnten. Das hat leider nicht so gut funktioniert. Tatsächlich waren die Tauchgänge erfolgreich.
Wie dick ist denn so eine Schlammschicht?
Also in dem Teich, das war der Brandteich, den wir da uns angeschaut haben, maximal 1,50 Meter. Also das ist schon mächtig. Ja. Also wir haben dann noch Proben genommen und wir versuchen jetzt, die Nährstoffe in diesem Schlamm zu quantifizieren und daraus Rückschlüsse zu ziehen, inwieweit der Eintrag von extern da gespeichert ist in diesem Schlamm. Ja. Also es ist eigentlich ganz spannend, dass man auch als Forscher im Bereich der Erosion und Boden dann auch mal mit dem Tauchanzug in Einsatz kommen kann.
Also kein Laborjob und kein Bürojob, sondern ganz viel draußen in der Natur.
Genau.
Jetzt bist du heute von Bernhard Kowalski fotografiert worden und in einer Fotografietechnik, die 150 Jahre oder noch älter ist und die auch sehr fehlerbehaftet ist. Findest du, gibt es da irgendwie Parallelen zu deiner Forschungstätigkeit?
Ja, definitiv. Also natürlich, die Methoden, die wir anwenden, sind alle fehlerbehaftet. Die Quantifizierung von Fehlern in unserer Forschung ist eigentlich tägliche Arbeit. Ja. Weil dadurch, dass wir Fehler quantifizieren, also damit meine ich, dass wir wissen, wie groß der Fehler ist, können wir auch Aussagen darüber treffen, wie genau unsere Aussagen sind. Ja. Und auf der anderen Seite, weil du jetzt meintest, eben mit dieser mit dieser alten Technik, ja. Was mir in meiner Arbeit auch aufgefallen ist, dass es sehr, sehr viel altes Wissen gibt, das wir heutzutage nutzen könnten, aber nicht wirklich, wie soll ich sagen, nicht wirklich nutzbar machen.
Warum eigentlich?
Weil sie zum Teil in Vergessenheit geraten sind. Also beispielsweise, ich habe das vorhin ja versucht, so ein bisschen zu erklären mit den Erosionsschutzmaßnahmen. Es gibt eine Maßnahme, wo Tiefenlinien begrünt werden können. Das heißt, eine Tiefenlinie, die, wo das Wasser hauptsächlich rinnt bei einem Erosionsereignis, kann begrünt werden. Dadurch wird das Sediment herausgefiltert. Da gibt es jetzt ganz unterschiedliche Arten von Modellen, wie man jene Tiefenlinien detektieren kann, die ein hohes Potenzial für das Herausfiltern dieser Partikel haben. Und wenn man dann mal zum Beispiel in das franziszeische Kataster reinschaut, das vor 200 Jahren erstellt wurde, dann sieht man, dass damals schon diese Tiefenlinien begrünt waren. Das heißt, eigentlich bräuchten wir gar nicht die Modelle, sondern wir könnten eigentlich diese Karte von 200 Jahren hernehmen und hätten dann entsprechend unsere Maßnahme, ja, und wüssten ganz genau, okay, da und da haben wir ein Problem in der Erosionsproblematik und da könnte das etwas bringen.
Das heißt, die Lösung gibt es eigentlich schon, die Lösung liegt irgendwo in der Geschichte und braucht nur mehr aufgegriffen werden, im besten Fall.
Genau, im besten Fall ja. Natürlich, das Beispiel, das ich jetzt gebracht habe, das ist natürlich jetzt nicht der Fall für ganz Österreich, aber es gibt wirklich einige Flächen, wo das der Fall ist. Aber wir können natürlich aus diesen Sachen schon lernen, ja, auch das Übertragen auf die Methoden, die wir anwenden. Von daher denke ich, dass altes Wissen da uns schon viel weiterbringen kann, ja. Und in so manchen Archiven noch viele Schätze rumliegen, die wir bisher noch nicht kennen.
Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort und ein schöner Schlussgedanke zu unserem PICCAST. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast für das Foto und natürlich für unser Gespräch und wünsche dir noch ein gutes Kalenderjahr.
Dankeschön.
Vielen Dank. Auch an Sie, liebe ZuhörerInnen, danke für Ihr Interesse. Der nächste spannende Jungforscher bzw. die nächste Jungforscherin ist nur einen Kalendermonat entfernt. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich die Zeit nehmen und reinhören. Bis dahin, alles Gute und Servus.